Schwestern und Brüder, der Predigtext für heute ist ziemlich lang. Er steht im Matthäus-Evangelium im 5. Kapitel und ist Teil der berühmten
Bergpredigt. Jetzt hören Sie mich besser. Da heißt es, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch da. Und jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und jemand eine Meile nötigt, so geh mit ihm zwei. Gib den, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet für einen Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Amen. Das, liebe Gemeinde, ist heute ein sehr schwieriger Predigttext. Unsere Welt, wir können es jeden Tag im Fernsehen sehen, im Radio hören, sie ist voller Hass und Rachegefühle. Und hier hören wir, liebet eure Feinde. Wir sehen den Jubel am Strand von Israel über den Tod des Hamas-Führers, ja, auch des Mörders. Und selbst Joe Biden, der amerikanische Präsident, äußert seine Freude und seine Genugtuung. Und wir hören, tut wohl denen, die euch hassen. Wir erleben Hass- und Rachegefühle, nicht nur in Israel und im Gazastreifen, im Libanon, im Iran, im Jemen und an vielen anderen Orten dieser Erde. Und wir hören, Gott lässt aufgehen die Sonne über Gute und Böse, auch über Wladimir Putin und die anderen Kriegstreiber. Können wir das ernst nehmen? Da ist unser Predigttext wirklich eine Zumutung an uns alle, ein unmenschlicher Anspruch, eine unerfüllbare Forderung Jesu an uns. Von Bismarck bis Helmut Kohl war man sich doch einig mit der Bergpredigt, da kann man keine Politik machen. Und jetzt hören wir dies, genau das, was unsere Bibelstelle sagt. Statt der Feindesliebe, die Nächstenliebe. Das ist das Markenzeichen des Christentums. Die andere Wange hinhalten, seinen Feind lieben. Ja, das sind Redewendungen, die uns allen bekannt sind. Und sie gehören zum festen Repertoire dessen, was man als typisch christlich bezeichnet. Oft waren und sind es ja kirchenkritische Menschen, die diese Zeilen gerne zitieren, bis zum Philosophen Friedrich Nietzsche, der das Christentum aufgrund dieser Stelle in der Bergpredigt als Religion der Feigen und als Religion der Schwachen gebrandmarkt hat. Dazu passt der prominente Platz dieser Worte und innerhalb der kunstvoll komponierten Bergpredigt. Sie bilden den Abschluss der Antithesen. Sechsmal sagt Jesus, Ihr wisst, was zu den Alten gesagt ist. Ich aber sage euch. Und die Feindesliebe? Sie ist dabei nicht zufällig der Abschluss. Ist sozusagen die Quintessenz, die Zusammenfassung. Ja, eigentlich sogar die Krönung dessen, was Jesus uns gesagt hat. Sie ist die Zusammenfassung dessen, was Jesus gesagt und getan hat. Aber macht das für uns die Sache leichter? Ich glaube, nein. Im Gegenteil. Wir sind an einem Punkt angelangt, der zentral und unumgehbar ist. Packen wir es also an und stellen uns die Frage, wie wir mit dieser Forderung Jesu umgehen wollen. Beginnen wir mit der anderen Wange. Eigentlich leuchtet der grundsätzliche Verzicht auf Gegengewalt ein. Eine Gegengewalt, die hinter diesem Beispiel steht. Soweit immerhin sind wir schon gekommen, auch gesellschaftlich. Zumindest theoretisch wissen wir, Hass erzeugt Hass. Und wo auch Gewalt regiert, da steckt man schnell mitten in einer immer wieder schärfer werdenden Spirale. Das wussten auch die Israeliten. Darum sagt Jesus, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wurde, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Dieses Gebot diente im jüdischen Gesetz der Einschränkung von Rachegedanken. Er hört sich heute anders an, aber es war eine Einschränkung. Eingeschränkt wurde das Maß der Vergeltung. Auf eine böse Tat darf nur mit einer gleichwertigen reagiert werden. Oder eben biblisch gesprochen, auf ein Auge kommt ein Auge und auf einen Zahn kommt ein Zahn. Das ist nicht wenig, ist aber auch nicht mehr. Ich aber sage euch, Jesus stellt das alttestamentliche Gebot nicht in Abrede, aber er geht noch einen Schritt weiter als diese Einschränkung der Gewalt. Er macht es unnötig. Denn wo nicht zurückgeschlagen wird, da braucht es auch keine Regeln für einen Schlagabtausch. Wo keine Gewalt angewendet wird, da muss man sie auch nicht eindämmen. Und dann geht Jesus eben noch einen Schritt weiter, nicht zurückschlagen. Nicht zurückschlagen. Das eine, die unversehrte zweite Wange hinhalten, das ist für ihn das andere. Können wir das wirklich? In dieser Geste liegt ein Moment des Widerstandes, der von Leitfiguren des gewaltfreien Widerstandes, wie von Mahatma Gandhi oder Martin Luther King aktiv genutzt wurde. Martin Luther King, der afroamerikanische Pastor und Bürgerrechtler, erzählt in einer Lebensgeschichte von seinem Alltag. Er war in einer Stadt unterwegs. Da kommt ein gut gekleideter Herr auf ihn zu und spricht ihn an: Sind Sie nicht Mahatma Gandhi? Sind Sie nicht Martin Luther King? Ja, Sir, antwortet er. Und darauf spuckt ihn der gut gekleidete Mann an. Was macht Martin Luther King jetzt? Er nimmt sein blütenweißes Taschentuch, wischt sich die Spucke vom Anzug und hält dem anderen das Taschentuch hin. Ich glaube, das gehört Ihnen, Sir. Ich gebe es Ihnen zurück. Was ihn beschmutzt und beleidigt hatte, war seiner nicht würdig. Würdevoll grenzt er sich ab. Martin Luther King hat in seinem gewaltfreien Einsatz gegen die Rassentrennung das vorgelebt, welche Kraft in der Feindesliebe in einer Situation extremen Unrechts sich entwickeln lässt. Über seine Einstellung zur Feindesliebe stammen folgende Sätze. Meine Freunde, den sogenannten gangbaren Weg gehen wir nun schon viel zu lange. Er hat uns nur in tiefere Verwirrung und größeres Chaos geführt. Überall sehen wir die Trümmer von Gemeinschaften, die sich mit dem Hass der Gewalt verschrieben haben. Zur Rettung der Nation und der Menschen müssen wir einen neuen Weg beschreiten. Unseren Gegnern sagen wir, tut mit uns, was ihr wollt, wir werden euch trotzdem lieben. Werft uns in Gefängnis, aber wir werden euch trotzdem lieben. Werft Bomben in unsere Häuser, bedroht unsere Kinder, wir werden euch trotzdem lieben. Schickt eure Mietlinge um Mitternacht in unsere Wohnungen, dass sie uns schlagen und halbtot liegen lassen, wir werden euch trotzdem lieben. Und seid sicher, dass wir euch mit unserer Leidensfähigkeit überwinden werden. Eines Tages werden wir die Freiheit gewinnen. Soweit Martin Luther King. Was uns in diesen Sätzen entgegenkommt, das ist mehr als nur die andere Wange hinzuhalten. Das ist Feindesliebe, beschrieben ganz konkret. In der sogenannten Bergpredigt beginnt auch der Abschnitt über die Feindesliebe mit einem Zitat aus dem jüdischen Gesetz. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst deinen Nächsten lieben. Der Nächste, das ist in der alttestamentlichen Welt jemand aus dem eigenen Volk. Modern formuliert, ein Mitglied der eigenen sozialen Gruppe. Familie, Freundinnen und Freunde, Kolleginnen und Kollegen, Mitschülerinnen und Mitschüler, Menschen, mit denen wir unsere Freizeit verbringen, Menschen aus der Nachbarschaft, Menschen aus unserer Gemeinde. Du sollst deinen Nächsten lieben. Okay, das ist in diesem Umfeld in der Regel selbstverständlich. Die nachfolgenden Verse unseres Predigttextes fragen doch kritisch: Wenn ihr eure Brüder und Schwestern grüßt, freundlich, liebevoll seid, was tut ihr da Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Wo Liebe sich über eine Gruppe definiert, werden andere ausgeschlossen. Deshalb wird das Zitat in dieser Antithese erweitert um einen Zusatz, der nirgends im Alten Testament zu finden ist. Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen, steht da, den Feind hassen. Das ist auf die Spitze getrieben, die Folge der Beschränkung von Liebe. Und so der Text mit diesem Zusatz der Begrenztheit hervor, was in der Nächstenliebe innewohnt. Ihr entgegen stellte eine Liebe ohne Grenzen. Eine Liebe ohne Grenzen. Eine Liebe, die nicht danach fragt, wie liebenswert unser Gegenüber ist und nicht, ob er zum gleichen Volk oder zur gleichen Familie gehört. Eine Liebe, die so funktioniert, umschließt auch unsere Feinde. Damit wird klar, was dieses Wort bedeutet, Feind. Er steht für das absolute Gegenteil von Liebenswürdigkeit in jeder Hinsicht und das mit Bezug zu uns selbst. Es ist schon schwierig, einem Mörder nicht pauschal jede Liebenswürdigkeit abzusprechen. Und doch, auch wenn man diese Tat abscheulich findet, so kann man sich aus der Ferne und ohne persönliche Betroffenheit ja vielleicht doch vorstellen, dass diese Menschen Liebe verdienen. Feinde sind sie jedenfalls nicht. Und es heißt ja ausdrücklich, liebet eure Feinde. Antoine Léry, den werden Sie nicht kennen. Er kommt aus Paris und er beschreibt etwas in diesem Sinne. Er war dabei, als die Terroristen in Paris Dutzende von Menschen ermordeten, darunter auch seine Frau. Antoine Léry schreibt, nein, meinen Hass bekommt ihr nicht. Das hat der französische Radiojournalist so geschrieben. In einem offenen Brief an die Terroristen des IS. Sein Brief hat sich 100.000-fach im Internet verbreitet. Nicht nur, weil sich damit ein Angehöriger der Opfer zu Wort gemeldet hat, sondern weil sein Brief ein zeitloses Dokument ist. Antoine Léry schreibt, nein, ich werde euch nicht das Geschenk machen, euch zu hassen. Auch wenn ihr euch darum bemüht habt, auf den Hass mit Wut zu antworten, das würde bedeuten, derselben Ignoranz nachzugeben, die euch zu jemand gemacht hat, was ihr seid. Ihr wollt, dass ich Angst habe, dass ich meine Mitbürger mit misstrauischem Blick betrachte, dass ich meine Freiheit der Sicherheit opfere. Verloren. Verloren habt ihr, das Spiel ist noch im Spiel. Selbstverständlich frisst mich der Kummer auf. Diesen kleinen Sieg gestehe ich euch zu. Aber er wird von kurzer Dauer sein. Wir sind zwei, mein Sohn und ich. Aber wird stärker als alle Armeen dieser Erde. Ich will euch jetzt keine Zeit mehr opfern. Ich muss mich um meinen Sohn kümmern, der gerade von seinem Mittagsschlaf aufwacht. Er ist gerade 17 Monate alt. Er wird seinen Brei essen wie jeden Tag. Dann werden wir gemeinsam spielen wie jeden Tag. Sein ganzes Leben wird dieser Junge beleidigt sein, aber glücklich und frei. Denn nein, meinen Hass bekommt ihr nicht und den meines Sohnes auch nicht. Jesus treibt es förmlich auf die Spitze, indem er immer wieder sagt, betet für die, die euch verfolgen. Darin steckt vor allem auch eine ganz konkrete Handlungsanweisung. Hier bekommen wir eine direkte Hilfestellung, wie wir die Feindesliebe im eigenen Leben umsetzen können. Betet für jemanden, der euch fremd ist. Betet für die, die euch Feinde sind. Könnt ihr ahnen, was das verändert? Eine Annäherung an die Liebe, die wir uns gar nicht vorstellen können. Eine Annäherung an die Menschen, die an uns schuldig geworden sind und an den vielen anderen Opfern. Eine Annäherung auch an die Vergebung. Ich glaube, ich will glauben, dass diese Annäherung möglich ist. Schritt für Schritt. Vielleicht sind es auch nur Schrittchen, nur Rückschritte. Und es braucht unendlich viele davon, einen langen Atem, um diesen Weg vorwärts zu kommen. Wo uns solche kleinen Schritte gelingen, wo wir im Gebet auch an die Feinde denken, bruchstückhaft und ansatzweise, da sind wir dem, was Jesus hier beschreibt, näher gekommen. Vielleicht ahnen wir dann etwas von dem, was Jesus meint, mit dem Satz am Schluss unseres Predigttextes. Ihr sollt also vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. beten wir also für unsere Freunde und Feinde. Legen wir Gott zu Füßen, was wir ändern möchten, aber nicht können. Gehen wir erste Schritte auf dem Weg des Friedens. Werden wir Friedensstifter, die immer wieder an Grenzen stoßen werden? Ja, aber lassen wir uns leiten von den Worten der Bergpredigt. Für die Menschen in der Ukraine und in Russland, im Jemen und im Libanon, im Iran und in Deutschland und überall dort, wo der Hass regiert, so kommen wir dem Auftrag der Bergpredigt näher und vielleicht auch dem Frieden. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.